Radio Oki Toki Toki Oki Toki Radio Oki Toki Toki Oki Toki von Mensch zu Mensch. Und einen wunderschönen guten Abend. 19 Uhr, der 7. September 2020. Naja, bald ist 9-11, der 11. September. Heute heißt es hier, ich schaue auf dem Sendeplan, Dr. Magdalena Börsig-Hofer, Kundgebung in Murau für Grundrechte, Freiheit, Souveränität. Sie ist fleißig wieder für uns unterwegs und wir schalten jetzt live mal rüber. Sie ist schon auf der Bühne. Und wie weit wir die Vorträge jetzt schon anfangen, wir werden es gleich hören. Viel Freude.
Die Abstände einzuhalten, 1,50 Meter, wenn ihr nicht aus einem Haushalt seid. Ich begrüße die Polizisten. Hallo, hallo Herr Roy. Schön, dass Sie da sind. Okay. Dann, es wird gebeten, eine Mund- und Nasenbedeckung zu tragen. Also ist es nicht Pflicht, sondern wenn es jemand möchte. Ja? Gut. So. Also, bitte Abstände einhalten. Vielen Dank. Also heute haben wir drei Beiträge. Dr. Anselm Kusser, der wollte ja sprechen über Sinn und Unsinn von 5G. Leider ist er erkrankt. Aber glücklicherweise springt ein Dr. Gudrun Ströhr. War so nett und übernimmt den Part. Dankeschön, Gudrun. Dann kündige ich an. Moment mal. Nein, genau. Dann kündige ich weiter an Dr. Uwe Erfurt mit dem super Thema, sehr wichtigen Thema, staatsrechtliche Grundlagen für den Friedensvertrag. Und ich beginne mit einem Beitrag zur Zeitanalyse, sind wir Zeugen einer Sternstunde der Menschheit?
Klaus, hörst du mich? Warte mal kurz.
Wunderbar, mach weiter.
Super. Also, es gibt eine Live-Übertragung bei OrkiTalk, einem österreichischen Sender. Wir begrüßen Österreich und alle Zuhörer. Meine Lieben, nach einer kurzen Sommerpause geht es nach Berlin weiter mit unseren Kundgebungen in Murnau am Staffelsee. Die Ereignisse in Berlin waren in zweifacher Hinsicht symbolisch und schließen einen Zyklus ab. Damit ist die Menschheit aktuell in das neue Zeitalter des Friedens und des Wohlstandes für alle eingetreten. Die Tore sind eröffnet. Also ganz wichtig, es ist nicht so, dass die neue Zeit erst kommt, sondern wir sind schon mittendrin. Also das sollten wir uns bewusst machen, dass das neue Zeitalter des Friedens schon begonnen hat. Robert F. Kennedy Jr., der Neffe von John F. Kennedy, bringt den Zyklus, den sein Onkel mit seinem Ziel der Überwindung des tiefen Staates begonnen hat, zu Ende. Robert F. Kennedy hat ja in Berlin gesprochen. Auch wir, die Menschen, die vor Ort oder medial dabei waren, haben erkannt, um was es heute für uns alle geht. Unsere Augen sind geöffnet. Wir sehen hinter die Angstmatrix und haben uns für deren Überwindung entschieden. Wir sind viele. Das zweite symbolische Ereignis waren die friedlichen Menschen, die die Stufen des Reichstagsgebäude voller Freude hinaufgingen. Es zeigte sich uns ein Bild mit Menschen in bunten, freudigen Farben. Dieses Bild steht ganz im Gegensatz zu den Bildern des Reichstagsbrandes im Februar 1933. Beides sind synchrone Ereignisse, die jetzt für einen Abschluss stehen. Die Menschheit tritt in die Friedensepoche ein. Und das ist wirklich so. Wir treten und sind in dieser Friedensepoche. Niemand kann das mehr aufhalten. Egal, was geschieht, die Friedensepoche ist da. In seiner Schrift Sternstunden der Menschheit verdichtete der Schriftsteller Stefan Zweig individuelle Augenblicke zu weltgeschichtlicher Bedeutung. Es waren immer nur Einzelne und der Einzelne, der die Geschichte bewegte. Und so ist es auch heute. Alle Veränderungen zum Guten wie auch andersherum gehen von uns aus, von jedem Einzelnen. Im Augenblick offenbart sich der Charakter des Handelnden, also im Augenblick, in der Situation. Die Sternstunden zeigen den Einzelnen als brillanten oder tragischen, entschlossenen oder zaghaften Agenten des Schicksals. Jeder von uns hat seine Sternstunde. Bereiten wir uns auf diese Sternstunde vor, damit wir sie zum Wohle aller und zu unserem eigenen Wohle nutzen. Es sind immer persönliche, individuelle Entscheidungen, Entscheidungen des Einzelnen, der Einzelnen, die über Sieg und Niederlage, Erfolg oder Misserfolg bedeutender historischer Momente entscheiden. Heute erhält jeder Einzelne seine Sternstunde. Diese Sternstunde lässt ihn seinen Quantensprung in jeder Hinsicht machen. Alles ist vorbereitet. Es kommt nur auf den Einzelnen an. Wie schon beim letzten Male besprochen, ist die Grundlage für diesen Quantensprung die Überwindung der persönlichen Angst und damit die Überwindung der Angstmatrix. Diese Entscheidung und diese Umsetzung kann nur der Einzelne für sich selbst treffen und leben. Das ist die Basis. Von da an ist der Weg in die Freiheit frei. Ich komme jetzt zu einer allgemeinen Zusammenfassung der bisherigen politischen Situation und Verabschiedung dieser bisherigen politischen Situation durch Erkennen. Wir haben eine sich selbst autorisierte Verwaltungsorganisation, eine Staatssimulation, die die Regierungsgeschäfte für sich okkupiert. Sie beansprucht den politischen und wirtschaftlichen Führungsanspruch in unserem Land seit vielen Jahren. Nicht zu vergessen ist die Tatsache, dass wir immer noch in einer besetzten Zone durch die Alliierten leben. Ein Blick nach Garmisch bestätigt diese Aussage. Der Zug auch, der pfeift gerade. Wir haben dies bisher still toleriert oder gar vergessen. Die Notverordnungen vom 20.03.2020 zeigen uns, dass wir uns der geschichtlichen Situation stellen müssen. Die Schleier fallen. Das Ungeheuer entpuppt sich immer mehr. Vor allem wird uns jetzt klar, dass die Politik über alle Bereiche des Menschen bestimmen will, ohne Rücksicht auf unsere Grundrechte. Kurz auf einen Nenner gebracht, nahtlos überzieht, jetzt muss ich sagen, ein Faschismus im sozialen Gewande, seit 1918 unser Land. Des Weiteren verbreiten Medien Falschinformationen. Es wird gezielt falsches Zahlenmaterial geliefert. Es gibt kein Thema, das sachlich rapportiert worden wäre. Also von den öffentlichen Medien. In politischen Live-Übertragungen werden Informationen der Regierenden, der Öffentlichkeit als exakte Fakten verkauft, sodass wir fragen können, ob diese Politiker so weit von der Verstandeserkenntnis entfernt sind oder ob sie nur so tun, als ob. Oder haben sie sich für ihren Job verkauft? Ja.
Ja, ja.
Überall wird im politisch-öffentlichen Bereich falsch gespielt. Ein Schleier der Lüge liegt über der Wirklichkeit. Wir befinden uns in einem Casino der Lügen. Genau, und jetzt ist ja die Frage, was sollen wir tun, um was geht es heute? Und es geht ja um Lösungen. Also es geht nicht um Jammern, um Beklagen, sondern es geht um Lösungen. Wir wollen ja nach vorne. In erster Linie sind wir selbst die Lösung. Wenn wir in uns Harmonie, Frieden und Balance, also Gleichgewicht hergestellt haben, dann verbreitet sich dies im Außen. Das ist die Lösung. Wenn du die Welt verändern möchtest, dann sei du selbst die Veränderung, die du wünschst. Damit sind wir frei. Wenn wir in unsere Macht gehen, in unsere innere Kraft, sind wir frei. Das ist das Geheimnis der Freiheit. Tun dies viele, haben wir freie Länder, freie Regierungen, ein freies Leben. Nur wenn wir selbst souverän sind, ist auch unser Land souverän. Unsere eigene Souveränität bewirkt die Souveränität im Außen. Als souverän erleben wir uns, wenn wir uns ganz selbst sind, wenn wir unsere Essenz erkannt haben und leben. Darum geht es jetzt. Wir sind heute weiter als am 20.03.2020. Blicken wir zurück, dann sind fast 6 Monate vergangen, in denen sich das Vorzeichen geändert hat. Wir sind nicht mehr die, die wir im März 2020 waren. Wir haben das absurde Regelwerk einer selbsternannten Regierung erkannt, die die absurden Regeln einer WHO, einer UNO, aller möglichen selbsternannten internationalen und nationalen Organisationen und Personen mit listigen Methoden umsetzen wollten. Das einzige Ziel, das sie dabei verfolgen, und das meine ich jetzt ganz ernst, ist es, den Menschen die Lust am Leben zu verderben. Seine Daseinsfreude zu vermiesen. Zwischenzeitlich hat sich eine weltweite Bewegung etabliert, der es um Frieden, Grundrechte, Liebe und Freiheit geht. Diese Ziele einigen die Menschheit. Die Höhe erreichte in Deutschland die Bewegung am 1.8.2020 und jetzt am 29.8.2020 symbolisch in den Aufrufen zu Demonstrationen und Kundgebungen in Berlin. Das war auch ein europaweites und weltweites Symbol, das wir an die gesamte Welt sandten. Dies wurde als Friedensangebot und als Willen zum Frieden und zur Freiheit wahrgenommen. Diese bundesdeutsche Bewegung ist aus vielen Einzelkundgebungen, die in jeder größeren und kleineren Stadt spontan organisiert wurden, hervorgegangen. Wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, wo es darum geht, unsere gemeinsamen Ziele genau zu formulieren. Wo wollen wir hin? Das heißt auch zu differenzieren. Eine große Plattform stellt die Querdenkerbewegung dar. Deshalb haben sich die Organisatoren der Kundgebung im Oberland, dazu zählen auch wir, entschlossen, auf einer neu gegründeten Plattform Querdenken 881 die übergeordneten Veranstaltungen, also die übergeordneten und Initiativen zusammenzufassen, um eine gebündelte Kraft zu sein. Dabei bleiben die Kundgebungen vor Ort selbstständig, sind jedoch für eine Zusammenarbeit auf einer erweiterten Ebene, wie hier das Oberland, bereit. Jetzt ist die Zeit der Zielformulierungen gekommen. Es geht darum, uns selbst klarzumachen, wohin wir gehen wollen, wie unsere gemeinsame Zukunft im öffentlichen, politisch-gesellschaftlichen Bereich aussehen soll. Wir sind aufgerufen zu überlegen, um was es uns genauer geht. Wir vor Ort hier in Murnau haben uns folgende Ziele überlegt, also mal im kleinen Kreis. Und ihr seid alle aufgefordert, uns dann anzuschreiben oder auch mündlich mitzuteilen, ob ihr noch andere Ideen habt. Und die werden wir dann aufnehmen. Erstens, durch faktenbasierte Aufklärung, Abschaffung aller Corona-Maßnahmen. Änderung des Infektionsschutzgesetzes unter Berücksichtigung der Grundrechte. Dann Freiheit, Menschenrechte, Frieden, Liebe. Das heißt, Wiedereinsetzung der Grund- und Menschenrechte mit voller Souveränität des Einzelnen und der Souveränität der Staaten. Fakten zur deutschen Geschichte. Aufklärung darüber, dass die BRD besetztes Gebiet und eine provisorische Verwaltung der Besatzung in Form einer Nichtregierungsorganisation ist. Herstellung der Rechtsstaatlichkeit. Unsere Regierungen sind seit 1956 grundgesetzwidrig gewählt und damit illegal am Werk, siehe Urteil vom Bundesverfassungsgericht von 2012. Und ich denke, dass Dr. Erfurt uns nachher dazu noch was sagen wird. Darum geht es auch um die Wiederherstellung der Gewaltenteilung, Bewusstseinsbildung für Recht und Unrecht in allen Lebensbereichen. Dann Pressefreiheit, Abschaffung der Zensur, Abschaffung der GEZ, Abschaffung... Abschaffung des Zugangs der Lobbyisten zum Bundestag. Ja, Abgeordnete, die allein ihrem Gewissen und den Menschen verpflichtet sind. Dann Reduzierung des Behördenapparates, der sozialen Institutionen und Banken. Anwälte und Ärzte sollen ihre Professionalität zur Verfügung stellen und auf ein Normalmaß reduzieren. Dann, was ein großes Manko ist, ist eben die Nichtfreiheit, die Interessengebundenheit von Forschung und Lehre. Deshalb ist ein Ziel die Wiederherstellung der Freiheit von Forschung, Lehre und Wissenschaft. Dann fordern wir einen Untersuchungsausschuss zum Thema Parteien mit der Schadenersatzpflichtigkeit gegenüber der Bevölkerung. Dann Überprüfung auf Kartellbildung. So, jetzt kommt der nächste Punkt. Welche Methoden sollen wir in diesem Freiheitsprozess anwenden? Also die Ziele haben wir jetzt formuliert, da können ja noch weitere dazukommen. Wir werden es auch noch ausdifferenzieren. Und jetzt geht es um die Methoden. Zum Ersten gibt es so viele Wege und Methoden, wie es Menschen gibt. Das ist ja klar. Ja? Wir sind ja selbst die Methode, wir sind selbst der Weg. Zum Anderen gibt es auch Grundregeln auf dem Weg in die Freiheit und Souveränität. Uns sollte allen ganz klar sein, dass es eine göttliche Ordnung, eine ewige Ordnung im Universum und hier auf dem Planeten Erde gibt. Diese ist im Außen nicht immer gleich sichtbar, dennoch bildet sie das Grundwasser unseres Lebens hier auf dem Planeten. Auch wenn es scheint, dass diese göttliche Ordnung verschwunden sei, ist dies eine Wahrnehmungstäuschung unsererseits. Sie ist da und es geht darum, sie zu erkennen, mit ihr in Berührung zu kommen und diese göttliche Ordnung zu fühlen im eigenen Inneren. Sie ist dann fühlbar, wenn wir in uns ein friedliches Gefühl haben und mit uns selbst im Reinen sind. Sobald wir uns von uns selbst wegbewegen und Erlebnisse im Außen haben, die uns triggern, sind wir nicht mehr im inneren Frieden. Dann gilt es, in die eigene Klärungsarbeit und Selbstreflexion zu gehen. Es sind Lektionen, die wir zu lernen haben. Das Ziel ist immer, im Vertrauen zu bleiben, die Vogelperspektive einzunehmen und den Humor dabei nicht vergessen. Es geht um eine neutrale Sichtweise von allem, was wir wahrnehmen. Also eben nicht in Resonanz gehen, sondern ausschließlich eine neutrale Sichtweise aller Ereignisse im Außen. Die neue Zeit ist schon da. Das sollten wir uns bewusst machen. Sie ist da. Wir gleiten mit unserem Bewusstsein und mit unserem Körper hinein. Wir alle werden modifiziert, auch die Natur, die Tiere. Alles, was wir erleben, erschaffen wir selbst. Das ist das Grundgesetz. Bisher ist eigentlich nichts passiert und es wird auch nichts passieren. Wir sind die Schöpfer unseres Seins. Also es ereignet sich für uns nur das, dem wir auch Kraft verleihen. Wir sind die Schöpfer. Allgemein formuliert befinden wir uns an einer Weggabelung. Altes System versus göttliche kosmische Ordnung. Und im Grunde ist es so, dass die alte Ordnung das Staffelholz der göttlich-kosmischen Ordnung übergibt. Wenn wir an den Staffellauf denken, fällt mir gerade als Bild ein. Die Bilder von Berlin am 29.08. haben uns ganz klar auch die eisernen Krallen des alten Systems gezeigt. Es hat sich aufgebäumt und wollte nochmals die alte Macht zur Schau stellen. Schon an den Farben konnten wir es erkennen. Es gab schwarze Zugriffe in die bunte, friedliche, frohe Menschenansammlung hinein. Da haben wir das wahre Gesicht des Systems gesehen. Es war die Fratze des Totalitarismus. Der Anspruch der totalen Macht über die Bürger, und zwar in allen Lebensbereichen und jetzt besonders im Gesundheitsbereich. Die Musterbeispiele hierfür sind die NS-Diktatur und das von Mussolini geschaffene Herrschaftssystem des Faschismus. Wie sollen wir damit nun umgehen? Grundsätzlich gilt. Zitat, lass dich niemals von dem Irrtum, dass eine Revolution irgendwas ändert, verführen. Gewalt kann nicht mit Gegengewalt aus der Welt geschafft werden, sondern allein durch friedliches und liebevolles Denken und Handeln. Dies haben die Menschen in Berlin und alle, die weltweit daran medial beteiligt waren, umgesetzt und verstanden. Der entscheidende Richtungswechsel ist damit von den Menschen selbst vollzogen worden. Was wirklich etwas bewegt hat, war das Aufwachen der vielen und des einzelnen Menschen. Dies bedeutet, dass der Mensch in seiner Schöpferkraft angekommen ist. Revolutionen mögen in der Vergangenheit die einzige Möglichkeit des Wandels gewesen sein. Heute ereignet sich der Wandel in jedem einzelnen Menschen. Es werden immer mehr, sodass dieses alte System in sich selbst zusammenstürzt. Angst ist das letzte Mittel zur Erlangung der neuen Weltordnung. Das zeigt die Not und die Verzweiflung jener Kräfte. Diese Angstmacherei, dieser Angstteppich allein schon löst bei manchen Menschen eine negative gesundheitliche Wirkung aus, obwohl es keine reale Gründe gibt. Ängste sind nur so lange wirklich, wie daran geglaubt wird. Also lasst euch nicht mehr auf dieses Spiel ein. Die Zeit und die Zukunft gehört den Menschen, die selbstbewusst sind, die aus ihrem Unwissen heraustreten und ihre Aufgaben erkennen. Vielen Dank fürs Zuhören. Es kommt als nächster Redner, darf ich ankündigen, Dr. Uwe Erfurt zum super Thema staatsrechtliche Grundlagen für den Friedensvertrag. Ich darf bitten. Dankeschön. Eine kurze Zwischenansage. Wer seinen Kreislauf in Schwung bringen möchte, steht jetzt mal auf und bewegt sich ein bisschen, dass wir hier nicht anfangen.
Klaus, ist alles gut?
Das ist unsere Gesundheitsbeauftragte.
Ja, alles ist gut. Jetzt bin ich auf den nächsten Vortrag gespannt.
Genau.
So, einmal kurz durchgeatmet. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, dann darf ich euch auch begrüßen. Die letzten 4 Wochen waren ja sehr ereignisreich. Wir haben das mit Urlaub verbracht. Urlaub kann auch dazu dienen, dass man zur Ruhe kommt, dass man zum Nachdenken kommt. In gewissen Bereichen in der Politik scheint das nicht funktioniert zu haben. Ich werde darauf eingehen. Bevor ich auf dieses schwierige Thema Friedensvertrag eingehe, möchte ich doch etwas zur aktuellen Corona-Lage sagen. Wir haben unseren Ministerpräsidenten Söder gehört, der offensichtlich auch zu wenig Urlaub hatte, sodass er keine neuen Erkenntnisse gewinnen konnte. Ganz im Gegenteil, er klärt jetzt Kinder auf, weil ja die Schule beginnt und da muss man gleich weiterbauen. Ich ziehe die Worte an eine 10-Jährige. Dann stecken wir uns gegenseitig an und das kann dann schon im schlimmsten Fall den Tod der Eltern oder Großeltern bedeuten. Da fragt man natürlich, was treibt einen sogenannten Landesvater zu solchen Äußerungen? Warum hält er die Panik nach oben? Warum treibt er sie weiter nach oben, anstatt sie zurückzunehmen? Ich habe neulich durch Zufall ein ganz kurzes Statement von unserem Altministerpräsidenten, verstorbenen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß gehört. Und der hat klar und deutlich gesagt, wer den Leuten Angst und Panik macht, der ist des Teufels. Vor dem Urlaub wurde bereits massiv auf die zweite Welle hingewiesen. Sie ist bisher ausgeblieben, obwohl die Regierungen alles versuchen, die sogenannten Fallzahlen nach oben zu treiben. Deshalb wurden die Testzahlen astronomisch nach oben gehievt. Ich darf euch ein paar Zahlen nennen. 29. Woche, das ist die zweite Juliwoche, gab es 538.000 Tests pro Woche. In der 30. 573, in der 32. 734, in der 33. das war die zweite Augustwoche, knapp 900.000. Und in der 34. Woche, die 3. Augustwoche, haben wir die Millionengrenze mit 1.053.000 überschritten. Und die 4. Augustwoche brachte uns sogar 1,1 Millionen Tests. Was bedeutet das? Ja, gut, wer zahlt das? Ich kann euch das sagen, wenn wir 1 Million Tests haben, dann kostet das den sogenannten Vaterstaat, das sind ja wir als Steuerzahler, dann kostet uns das 40 Millionen Euro pro Woche. Was aber viel wichtiger ist, ist das Ergebnis dieser Tests. In all diesen Wochen, die ich gerade genannt habe, selbst bei den 1,1 Millionen Tests waren nur 0,74% positiv. Testpositiv, um es nochmal klar zu sagen, das heißt nicht infiziert, sondern der Test zeigt ein positives Ergebnis an. Daran kann man jetzt glauben, man kann es aber auch bleiben lassen. Denn wir kennen die offiziellen Zahlen, dass eben mindestens 1,4% falsch positive sind. Das heißt, wenn wir 1 Million Tests in der Woche haben und wir haben unter 1% an positiven, dann haben wir überhaupt keinen Fall. Keine Infektion, gar nichts. Ich gehe darauf noch genauer ein. Die Laboratorien ächzen unter der Last und sollen auch die Tiermediziner aushelfen. Letzte Woche sagte das RKI, und das kann man alles ja nachlesen, seit Mitte Juli beobachtete Zuwachs in den übermittelten Fallzahlen hat sich in der letzten Woche stabilisiert und die 7-Tage-Inzidenz ist bundesweit wieder gesunken. Der R-Wert liegt aktuell unter 1. Auffällig ist, dass sich in den letzten Wochen vermehrt jüngere Personen infiziert haben, sodass die 7-Tage-Inzidenz der jüngeren Altersgruppen deutlich höher als in den älteren Altersgruppen war. Jetzt muss man sich natürlich fragen, warum kommt es zu solch einem Ergebnis? Und da muss man halt eins und eins wenigstens zusammenzählen können. Wenn wir unzählige Symptomlose testen, zum Beispiel Rückkehrer aus dem Urlaub, die uns ja die zweite Welle bescheren sollen, dann kommen naturgemäß auch jüngere Leute zur Testung. Und wenn wir also das Durchschnittsalter der Testung absenken, dann ist es doch klar, dass auch durchschnittlich jüngere falsch positive Ergebnisse angezeigt werden. Das muss statistisch so sein. Das RKI lässt also keinen Blödsinn aus, um sich wieder zu blamieren. Kommen wir zu unserem Dampfplauderer der SPD, Professor Lauterbach. Die zweite Welle ist nicht vorbei. Wir wissen, dass die eigentliche Herausforderung erst im Herbst kommt, weil das Virus in den Innenräumen 20-mal so ansteckend ist. Könnte man natürlich sagen, bleibt's draußen. Zieht euch warm an. Die aktuelle Entwicklung der Fallzahlen in Deutschland kommentiert er so: Dafür, dass die Bedingungen momentan so ideal sind, auch im Hinblick auf das Wetter, haben wir zu viele Fälle. Dabei sagt das RKI, die Fälle sinken. Er hat jetzt recht. Und dann vergisst er eben die Fehlerrate von 1,4%, die laut offiziellen Gutachten anzunehmen ist. Aber vielleicht hat er davon noch gar nichts gehört. Zudem, wir haben keine Fälle, wovon er immer spricht. Nein, wir haben laut Sentinel, muss ich kurz erklären, was ist Sentinel? Sentinel ist eine Sondereinrichtung des ADI, des Allgemeinen Ausschusses, Impfausschusses, der ist an dem RKI angesiedelt. Und die haben verschiedene Spezialpraxen als auch Spezialkrankenhäuser ausgestattet, nicht nur mit dem Corona-Test, sondern mit allen verfügbaren Tests von Viren, die es angeblich geben sollen. Und da ist eine sehr schöne Grafik erschienen beim RKI, wo wir dann sehen, naja, üblich sind halt die Fallzahlen der verschiedenen Virenarten mit Beginn von Januar angestiegen. Das ist jedes Jahr so, das ist überhaupt nichts Überraschendes. Das kennen wir auch von den Grippezahlen, von den Influenza-Zahlen. Und dann plötzlich taucht in ganz geringem Umfang in der 10. Woche sowas wie CoV-2 auf. Und das Merkwürdige ist, seit der 17. Woche können diese hochspezialisierten Sentinel-Praxen keinen CoV-2 mehr finden. Man muss sich das mal überlegen. Und unsere Politiker schwadronieren von einer zweiten Welle und was weiß ich. Und natürlich Maskenpflicht, das ist ja überhaupt das Wichtigste, was unser Leben heute kennzeichnen muss, weil man damit ja überhaupt nichts verhindern kann. Bei einer der nächsten Demos werde ich mich ausführlich zu der Virenhypothese äußern. Ich darf Ihnen sagen, wenn Sie sich mal damit schon vielleicht vorbereitend im Internet beschäftigen wollen, die Virushypothese ist höchst umstritten in der Wissenschaft. Wir geben zwar Milliarden jedes Jahr aus und seit Jahrzehnten aus, um die Viren zu finden. Das Merkwürdige ist, bis heute hat sie keiner gefunden. Das heißt, wir finanzieren mit einem Riesenaufwand an Steuergeldern und sonstigen Spenden eine Forschung, die irgendwo im Nichts herumstochert und uns fromme Sprüche erzählt, bei den Fernsehauftritten uns Ratschläge gibt, wie wir uns zu verhalten haben und alles auf der Basis von Nichts. Da muss ich das mal im Grunde überlegen. Die Viren wurden seinerzeit postuliert von einem bekannten Hygieniker, dem Herrn Pasteur. Warum hat er das gemacht? Er hat festgestellt, die Leute werden krank, aber er hat nichts gefunden, warum. Und wenn man nichts findet, warum, dann macht man eine Hypothese. Dann hat er gesagt, da muss es ganz, ganz kleine Dinge geben, die uns infizieren. Mit der damaligen Technik, Mikroskoptechnik, konnte man diese ganz, ganz kleinen Dinge nicht nachweisen. Aber heute haben wir hochspezialisierte Elektronenmikroskope, da können wir Atome abbilden. Das ist überhaupt kein Problem mehr. Und trotz dieser hochspezialisierten Mikroskoptechnik hat man immer noch kein Virus gefunden. Und dann erzählt man uns, die Viren infizieren uns. Die Viren vermehren sich. Die Viren machen uns krank. Ich weiß nicht, was uns krank macht. Ich glaube, es ist eher die Politik und die Medien. Jetzt bleiben wir mal bei der Frage oder bei der Ansicht, es gäbe diese Viren. Dann haben wir eine ganz neue Erkenntnis einer ganz offiziellen Stelle, die bisher sich nicht geäußert hat und die merkwürdigerweise in unseren Medien überhaupt nicht aufgetaucht ist. Das ist nämlich vor über einer Woche gewesen. Da hat das Bundesamt für Gesundheit in der Schweiz Folgendes veröffentlicht. Der PCR-Test zeigt keine Infektionen. Das ist ja auch Gegenstand dieser Klage, die der Corona-Ausschuss eingebracht hat in Amerika, weil eben die verschiedenen Virologen, Spezialisten auf diesem Gebiet gesagt haben, was kann allenfalls ein PCR-Test machen? Ein PCR-Test, also ein Polymerase Chain Reaction Test, der vermehrt irgendwelche Genschnipsel, kürzere, längere. Und wenn ich das oft genug durchlaufen lasse, dann kann ich aus einem Schnipsel etwas machen, was ich nachweisen kann. Und dann schreien alle, juhu, da ist was. Nur, eins ist klar. Ob uns das krank macht oder nicht, ist damit noch lange nicht geklärt. Und wenn wir mal zu dem Erfinder des PCR-Tests zurückgehen, das ist ein gewisser Karim Mallis gewesen, der hat dafür den Nobelpreis bekommen. Der hat ausdrücklich gesagt, der PCR-Test ist nicht geeignet für eine Diagnostik. Und wir haben jetzt durch Herrn Drosten seit Beginn dieser sogenannten Pandemie diesen PCR-Test, der nicht für die Diagnostik geeignet ist, der nicht validiert ist. Und dann erzählen uns die Politiker, wir müssen alles zurückfahren, wir müssen Masken ziehen, wir müssen Distanz halten, wir müssen uns einsperren, was wir alles noch machen müssen, wir müssen unsere Grundrechte aufgeben. Und das alles, wo keiner weiß, was los ist. Keiner weiß, was dieser Test nachweist. Keiner weiß es. Es wird verzweifelt versucht, diese Anfangs- und Schlussscheren, die dazu verwendet werden, um solche Schnipsel dann zu identifizieren, zu klassifizieren. Das hat aber bis heute keiner geschafft. Eine gute Nachricht aus den USA. Die US-Seuchenschutzbehörde CDC hat mitgeteilt, dass in dem Land nicht wie bisher angegeben rund 165.000 Personen an Covid-19 gestorben sind, sondern weniger als 10.000. Wie kommen die zu dieser überraschenden Erkenntnis? Ich will mal ganz schwach vermuten, da ist ein gewisser Herr Professor Püschel aus Hamburg nicht ganz unbeteiligt. Dieser ungehorsame Pathologe, der, obwohl das RKI, man muss sich das überlegen, sozusagen verboten hatte, dass die sogenannten Corona-Toten obduziert werden, hat gesagt, das interessiert mich nicht. Hier in Hamburg gilt das Gesetz, Tote werden obduziert, damit wir wissen, was los ist. Warum sind die gestorben? Wie will ich denn eine Gegenmaßnahme gegen eine Krankheit XY erreichen, wenn ich sie gar nicht definieren kann, wenn ich sie nicht untersuchen kann? Und was hat Herr Fischl damals rausgefunden? Im April wohlgemerkt schon. Das ist schon ein bisschen her. Da hat er gesagt, er hat keinen Corona-Toten gefunden. Er hat nur Leute gefunden, die an allen möglichen Krankheiten, ob Herz-Kreislauf-Schwäche, ob Diabetes, ob was weiß ich, gestorben sind. Es mag sein, dass da noch etwas dazu kam, aber gestorben sind alle diese Leute mit einem Durchschnittsalter von über 80 Jahren, was ganz überraschend ist, die eben solche Erkrankungen hatten. Und das hat offensichtlich die CDC veranlasst, selber in ihre Statistik mal nachzuschauen und hat eben festgestellt, dass es diese sogenannte Komorbidität, also die Krankheiten, die wirklich den Tod ausgelöst haben, dass das eben nicht der oder das Coronavirus war. Das war nur bei 6% der Fall. Wobei man sagen muss, dass vielleicht die Qualifizierung dieser 6% nicht ausgereicht hat, um diese noch als Corona-Tote oder als andere Tote zu identifizieren. Das heißt, gehen wir mal von diesen 6% aus, dann bedeutet das, bei uns wird das nicht anders sein. Ich habe das schon mal vor ein paar Wochen erzählt, aber ich bringe es jetzt hier gerne nochmal an. Für die BRD bedeutet dies, dass ca. 590 an Corona gestorben sind. Die anderen alle an anderen Krankheiten. 590 Tote in den ersten 8 Monaten des Jahres 2020. Das ist natürlich eine gewaltige pandemische Zahl. Da müssen wir gleich mit dem Lockdown her und unsinnige Hygienemaßnahmen, vor allem virendurchlässige Masken aufsetzen. Und damit traktiert man nun die Kinder. Und nicht vergessen die WHO, die immer noch die Mehr von der Pandemie traktiert. Es mag sein, dass diese Tests in anderen Erdteilen auf der Erde zunehmende falsch positive Ergebnisse zeigen. Aber keiner weiß, was die eigentlich anzeigen. Das heißt, die ganze Welt wird verrückt gemacht mit einer völlig unbegründeten Idee, nur weil irgendwelche Leute gesagt haben, da könnte was dran sein. Und das Bundesinnenministerium hat ja schon 2012 gesagt, oh, da können 7 Millionen Leute in einem Jahr sterben, da müssen wir den Leuten Angst machen, damit sie auch wirklich ganz brav sind und sich an unsere Vorschriften. Um es klar zu sagen, aus meiner Sicht ist das kriminell, denn das ist eine Nötigung und auch die BRD sollte sofort die Zahlungen an die WHO einstellen. Wer ist denn die WHO, dass man unsere Grundrechte aushebeln darf? Wie viele Millionen haben denn die Regierenden in der BRD bekommen? Das ist ja so Gerüchte bei anderen Staaten, was man da so kriegt. Und es gibt auch Gerüchte, wenn man jemand als Corona-Toten in den Totenschein verifiziert, dann kann das schon mal 5.000 Euro bringen. Oder dann richten wir neue Corona-Praxen ein, da kriegen wir 12.500 Euro pro Quartal mehr. Also das ist eine Geldmaschine sondersgleichen. Und wer zahlt das? Wir, die Steuerzahler, die uns übertölpeln lassen von einem Staat, der uns ausbeutet. Also, Frage ist berechtigt oder muss erlaubt sein, wie viele Millionen hat die BRD bekommen? Ich habe heute, allerdings ist das noch nicht verifiziert, man muss ja mal vorsichtig sein, was man alles so im Netz findet. Es wurden bereits erste Zahlen von der WHO genannt, wer wie viel Geld bekommen sollte. Und da war die BRD relativ gut bedacht. Aber wie gesagt, alles mit Vorbehalt, alles nicht verifiziert. Aber nicht unwahrscheinlich, wenn man weiß, wie viel ein Herr Lukaschenko bekommen sollte. Also das ist die Situation im Bereich des Corona-Wahnsinns. Ich nenne es mal so. Aber die Wahrheit kommt unaufhaltsam ans Licht. So, gehen wir zu dem anderen spannenden Thema über. Staatsrechtliche Grundlagen zum Friedensvertrag. Bei der ersten Berlin-Demo ging es vorrangig um die Grundrechte. Bei der zweiten Demo in Berlin am 29. August tauchten viele Demonstranten vor den Botschaften Russlands und der USA auf und forderten den Friedensvertrag. Dies ist ein Thema, über das die BRD-Bundesregierung und auch alle Politiker, egal welche Partei, das deutsche Volk, nicht zuletzt seit 1990 täuschen. Es gibt zwei Glaubenssätze in der BRD. Erstens, die BRD ist ein souveräner Staat. Zweitens, die BRD ist ein Rechtsstaat. Schauen wir uns mal die erste Frage an. Ist die BRD ein souveräner Staat? Die BRD wurde 1949 als provisorische Verwaltung der westlichen Besatzungszone gegründet. kann jeder von Ihnen nachschauen. Wenn Sie den Namen Professor Carlo Schmidt eingeben, dann werden Sie eine schöne Rede finden, die er vor dem Parlamentarischen Rat 1948 gehalten hat. Und da spricht er eindeutig Folgendes. Er spricht von einem Staatsfragment, weil das Grundgesetz 1949 ja nur für das westliche Wirtschaftsgebiet, das heißt für die drei westlichen Besatzungszonen. Die sowjetische Besatzungszone in Mitteldeutschland wurde dann mit einer Verfassung als DDR in die Souveränität entlassen. Das wird viele überraschen, dass uns da die DDR eigentlich staatsrechtlich voraus war. Wir waren besetztes Gebiet. Die wurden zumindest vertraglich, nicht de facto, aber vertraglich in die Souveränität entlassen. Bei der Gelegenheit ein Hinweis. Die sowjetische Besatzungszone oder die DDR ist Mitteldeutschland, nicht Ostdeutschland. Ostdeutschland sind die unter polnischer und russischer Verwaltung stehenden Gebiete. Damit ist auch der Begriff wiedervereinigt mehr als merkwürdig. Die Gebiete der BRD und DDR waren nie ein einheitliches deutsches Staatsgebiet. Wie will ich etwas wiedervereinigen, was vor 1945 gar nicht wiedervereinigt war? Da fehlt nämlich noch ein bisschen was, die ganzen deutschen Ostgebiete. Aber das nennen wir Framing. Framing, wir sollen gedanklich so geschult werden, das deutsche Volk soll vergessen, dass es da noch weitere Gebiete von Deutschland gibt, die noch nicht vereinigt sind. Wenn wir also am 3. Oktober, das haben wir jetzt ja bald, das 30-jährige Jubiläum der Wiedervereinigung feiern, man muss sagen, der sogenannten Wiedervereinigung feiern, feiern wir im Umkehrschluss den Verzicht auf die deutschen Ostgebiete. Man könnte dies auch hochparat am deutschen Volk. Denn wer kann bitteschön die Aufgabe der deutschen Ostgebiete beschließen? Wer kann denn das völkerrechtlich? Das widerspricht zudem dem Wiedervereinigungsgebot des alten Grundgesetzes. Was steht in Wikipedia, könnt ihr es nachlesen. Das Wiedervereinigungsgebot war ein Bestandteil des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland von 1949 bis 1990. Also auch Wikipedia schließt sich dem an, dass hier diese beiden Wirtschaftsgebiete West und Ost wiedervereinigt wurden zu Deutschland und vergisst die ganzen anderen Gebiete, die noch zu Deutschland gehört haben. Und die laut der Konferenz von Jalta 1944 eindeutig Deutschland zuzurechnen sind. Denn gewisse Gebiete sind eben unter polnischer Verwaltung oder eben unter russischer Verwaltung. Und es gibt noch keine völkerrechtliche Regelung, die das festgelegt hat. Verwaltung heißt ja nicht in Besitznahme. Verwaltung heißt genau das, was die BRD macht. Das besetzte Gebiet, das eben durch die Bundesländer hier sozusagen umgrenzt wurde, bis 1990 zumindest, das wurde für die Besatzer verwaltet. Nichts anderes von einem Staat kann da überhaupt keine Rede sein. Was hat sich dann nun 1990 geändert? Das ist eine ganz spannende Frage. Gemeint ist der sogenannte 2+4-Vertrag, bei dem Deutschland als Ganzes die volle Souveränität bekommen haben soll. Das Erste, was man bei dieser Frage klären muss, konnte denn überhaupt die vier Alliierten mit diesen zwei sogenannten Teilstaaten, BRD und DDR, konnten die denn überhaupt darüber völkerrechtlich verhandeln? Worüber haben die verhandelt? Die BRD ist ein Besatzungsgebiet der Westalliierten. Die DDR war ein Besatzungsgebiet der Russen. Und wo ist das Deutsche Reich geblieben? Wer vertritt das Deutsche Reich? Dieses Deutsche Reich saß da nicht mit am Tisch. Und da kommen wir eben zu der spannenden Frage, war denn überhaupt die deutsche Regierung und die ostdeutsche Regierung völkerrechtlich in der Lage, solche Verträge abzuschließen? Und das muss man völkerrechtlich schlicht und einfach verneinen. Und da sind eine ganze Reihe von Merkwürdigkeiten passiert. Die Aufhebung des Artikel 23 Grundgesetz, da wo die ganzen, wo der Geltungsbereich des Grundgesetzes in Form der einzelnen Bundesländer niedergelegt war, wurde mit Gesetz, Verordnung vom 23.09. am 29.09.1990 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und am 30.09. rechtswirksam. Ab diesem Zeitpunkt, da der Artikel 23 gelöscht wurde, hatte das Grundgesetz keinen Geltungsbereich mehr und Und ein Gesetz ohne Geltungsbereich ist nichtig. Dazu gibt es mehrere Urteile des Bundesverfassungsgerichts. Der Artikel 23 in der Verfassung vom 23. Mai 1949 sagt klar, dieses Grundgesetz gilt zunächst im Gebiet der Länder Baden, Bayern, Bremen, Groß-Berlin, interessant auch der Begriff Groß-Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Württemberg, Baden-Württemberg, Hohenzollern. In anderen Teilen ist es nach dem Beitritt in Kraft zu setzen. Also, das war gestrichen, also hatten wir für das Grundgesetz, das uns 1949 von den Alliierten gegeben wurde, keinen Geltungsbereich mehr. Damit war das Grundgesetz aufgehoben. Der Artikel 23 war also rechtsunwirksam und es ist daher unmöglich, dass die DDR mit dem Einigungsvertrag dem Gebiet des Grundgesetzes beitreten konnte, weil es das Gebiet des Grundgesetzes gar nicht mehr gab. Der Einigungsvertrag, der am 31.08.1990 durch Schäuble, BRD und Krause DDR unterschrieben wurde, trat erst am 3.10., das feiern wir ja jetzt, rechtswirksam in Kraft. Jedoch rechtswirksam mit einem Land, das vortäuschte, ein Staat zu sein. Sie sehen, der Schlamassel wird immer größer. Die BRD wurde von den Alliierten mit der Unterschrift zum 2+4-Vertrag am 18. Juli aufgehoben. Das war eben die Streichung des Artikel 23. Dieser Vertrag wurde in Deutschland am 13. Oktober 1990 und von den Alliierten am 15. März 1991 endgültig ratifiziert. Dies wurde am 12. September 1990 in Moskau von Hans-Dietrich Genscher, BRD und Lothar de Maizière, DDR unterschrieben. Am 1. Oktober 1990 haben sie sich in New York getroffen und Folgendes hinzugefügt. Sie erklärten, dass die Wirksamkeit ihrer Rechte und Verantwortlichkeiten der Besatzer vom Zeitpunkt der Einigung bis zur Ratifizierung ausgesetzt war. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Bis zum Beginn dieser Verhandlung war es besetztes Gebiet. Da hat man die Besatzung ruhen lassen und nachdem man es unterzeichnet hatte, war die Besatzung wieder da. Das nennt sich dann souveräner Staat. Der Geltungsbereich war also staatsrechtlich unwirksam, in die Präambel verlegt worden. Eine Präambel ist ja, eine schöne Erklärung, die so auf den Inhalt eines Gesetzes einstimmen soll, hat aber mit dem Gesetzeswerk überhaupt nichts zu tun. Interessant ist, dass das Bundesverfassungsgericht notgedrungen dies heute anders sieht. Aber das Bundesverfassungsgericht ist ja kein Verfassungsgericht, sondern allenfalls ein Bundesgrundgesetzgericht, denn eine Verfassung haben wir ja bekanntlich immer noch nicht. Der rechtswirksame Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes hat also bis zum heutigen Zeitpunkt nicht stattgefunden. Das bestätigt übrigens auch ein Herr Müntefering, ein oder andere von Ihnen kennt ihn noch. Es habe nie wirklich eine Wiedervereinigung gegeben. Das ist ein Zitat. Die DDR sei vielmehr der Bundesrepublik zugeschlagen worden, so Franz Müntefering im Handelsblatt am 12.04.2009. Laut Wiedervereinigungsparagraf des deutschen Grundgesetzes hätte Deutschland über eine gemeinsame Verfassung abstimmen müssen. Davon habe ich bis heute nichts gehört. Aber es gibt noch andere interessante Details. Die DDR war am 17.07.1990 nicht gemäß der 49er Verfassung in Bundesstaaten Länder gegliedert, sondern in Bezirke. Am 22. Juli 1990 wurde das Verfassungsgesetz zur Bildung von Ländern in der DDR, das Ländereinführungsgesetz, beschlossen und verabschiedet. Das am 14. und jetzt merkt euch bitte die Daten, am 14.10.1990 in Kraft treten soll. Das hätte also spätestens am 14.10. die Wiederherstellung eines verfassungsgemäßen deutschen Staates, genannt DDR, bedeutet, dem sich dann grundgesetzlose Westzone, BRD, hätte anschließen müssen und nicht umgekehrt, wie dem Einigungsvertrag gemäß den 4+2-Verhandlungen. Der Vollzugstermin für die sogenannte Wiedervereinigung wurde dann mit dem 3.10.1990 gewählt, heute Tag der deutschen Einheit, um die Ausführung des Ländereinführungsgesetzes der DDR zu vereiteln. Da steckt System dahinter, da haben sich die Juristen was gedacht. Also es ist im Grunde nichts passiert, außer dass die Russen sich zurückgezogen haben, dass sie die DDR freigegeben haben Und dass jetzt plötzlich der Einflussbereich der Westalliierten, die Besatzung ja aufrechterhalten haben, dass der nun auf die DDR ausgedehnt wurde, also weiter nach Osten verlagert. Was war also am 3.10. passiert? Die DDR oder das Wirtschaftsgebiet Ost wurde der BRD angegliedert und gleichzeitig unter dem Besatzungsvorbehalt der Westalliierten gestellt. Russland hat sich zurückgezogen. Gorbatschow hatte sich damals vorsichtig ausgedrückt gewundert, dass Kohl und Genscher die deutschen Ostgebiete, wie völkerrechtlich vorgesehen, nicht zurückhaben wollten. Man muss sich das mal überlegen, was die beiden Herren da gemacht haben. Es ist also nachweisbar belegt, eine mit Kriegslist zusammenführende Besetzung der Westalliierten und ausschließlich mit dem Auftrag, die Einhaltung fortgehenden Besatzungsrechts in Deutschland zu garantieren. Also die Bundesregierung hat mit den Westalliierten zusammengearbeitet, um so zu tun, dass irgendwas wiedervereinigt wird. Dabei war es eine Ausdehnung der Besatzung Richtung DDR an die polnische Grenze. Dass ich da keinen Blödsinn erzähle, können Sie selber nachlesen. Denn 2006 hat der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages in seiner Publikation 108.06 Folgendes geschrieben. Bei den fortgeltenden Bestimmungen handelt es sich im Wesentlichen um sogenanntes versteinertes Besatzungsrecht, also Besatzungsrecht, welches bereits beim Abschluss des Überleitungsvertrags keinerlei Disposition durch die deutsche Staatsgewalt unterlag. Und Sie können das selber nachlesen. Wir haben nach wie vor den Artikel 120, Besatzungskosten trägt der Bund, oder den Artikel 146, die Geltungsdauer des Grundgesetzes. Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Die Bereinigungsgesetze, weiß nicht, ob jemand davon schon was gehört hat. Wir haben 2006, 2007 Bereinigungsgesetze bekommen. Normalerweise werden ja Gesetze im Bundestag verhandelt. Aber das ist so ein typisches Kennzeichen eines besetzten Gebietes, wenn der Besetzer unter Umgehung des Parlaments im Bundesgesetzblatt Bundesbereinigungsgesetze publiziert. Die hat er da reingeschrieben, das hat keiner vorher gelesen. Die standen da plötzlich drinnen. Und das soll ein souveräner Staat sein? Das mag ja wohl keiner mehr glauben. Der ganze Hype um die Wiedervereinigung ist nach Auffassung verschiedener Autoren und Staatsrechtler also letztlich ein Betrug am deutschen Volk. Dazu hat zum Beispiel der Staatsrechtler, ein Professor Bracht, ein Gutachten geschrieben, das Sie heute noch im Internet nachlesen. Souverän wird das deutsche Volk erst nach einem Friedensvertrag, also nach Beendigung des Krieges, damit ist gemeint der Erste Weltkrieg, die Wiederherstellung Deutschlands in den Grenzen vom 31.12.1937, das sind die Grenzen von 1871, der Aufhebung der Feindstaatenklausel der UNO. Das darf man nicht vergessen, wir liegen noch mit 46 Staaten im Krieg. Wir können jederzeit bei uns einmarschieren, wenn wir nicht brav sind. Zwei Abschlusshinweise. Erstens, das Bundesverfassungsgericht hat im Juli 2012 aber ein sehr weitreichendes Urteil gesprochen. Es hat die Wahlen zum Bundestag für nichtig erklärt, weil das Wahlgesetz nicht dem Grundgesetz entspricht, und zwar rückwirkend bis 1956. Das bedeutet nach Auffassung verschiedener Juristen, dass alle Gesetze der BRD, die von einem illegal gewählten Bundestag seit 1956 beschlossen wurden, nichtig sind. Damit ist auch der 2+4-Vertrag nichtig. Also es gibt viele Gründe, warum der nicht stimmen kann. Damit gibt es keinen Rechtsstaat in der sogenannten BRD, wobei von einem Staat bei einer provisorischen Verwalten-NGO sowieso nicht die Rede sein kann. Zweitens, wer kann mit den Alliierten über einen Friedensvertrag verhandeln? Das können nur die Kriegsgegner. Und dazu hat ja das Bundesverfassungsgericht in zwei richtungsweisenden Urteilen festgestellt, dass das Deutsche Reich nicht untergegangen ist, dass es seine Rechtsfähigkeit erhalten hat, nur dass es mangels Organisation nicht handlungsfähig ist, weil sich keiner um das Deutsche Reich kümmert, weil da keiner was zulässt. Und das ist eben die Voraussetzung, weshalb wir die Genehmigung der Alliierten brauchen, dass wir einen Friedensvertrag bekommen, Alliierte mit dem Deutschen Reich, damit mit dem deutschen Volk, damit für eine neue Verfassung, so wie es in Artikel 146 des Gesetzes geregelt ist. Ein illegal gewählter Bundestag und eine illegal gewählte Bundesregierung der NGO, BRD, ist sicher kein Verhandlungspartner der Alliierten. Denn die BRD ist ja von den Besatzern eine angestellte Verwaltung. Unsere Regierungen sind Angestellte der Alliierten. Wenn selbst der Bundestag als Handelsgesellschaft mit einer Umsatzsteuer-ID-Nummer geführt ist, sollte das eigentlich jeder kapieren. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Eckhoff. Hervorragend. Jetzt haben wir die Fakten auf dem Tisch oder gehört und gehört. Ihr seht, es ist viel aufzuräumen hier, mal alles rausgeworfen und von neu an, und neu angefangen. Also es ist echt viel zu tun. Und wir sind sehr an der Nase herumgeführt worden, die ganzen Jahrzehnte. Ja, unglaublich, unglaublich. Und das wissen die alle. Okay. Jetzt darf ich Frau Dr. Ströhr begrüßen. Danke. Sie wird uns was sagen. Und was? Das Thema?
Aufstehen, bewegen erstmal.
Aufstehen und bewegen.
Ja, okay, also bewegt euch bitte, dass euch ein bisschen warm wird, dass ihr die letzte halbe Stunde, knappe halbe Stunde noch gut zuhören könnt.
Klaus, passt
denn
alles?
Ich möchte
Klaus?
Euch das erzählen. Ja, eigentlich zu Licht.
Und wunderbar, Licht. Danke.
Das, glaube ich, noch bitte. Ganz spannend werden. So, also ich bringe mal ein paar Begriffspaare. Helligkeit und Dunkelheit. Kennt ihr alle? Erfahrt ihr jeden Tag selber? Das ist noch ganz abstrakt. Dann gibt es aber auch das Licht und den Schatten. Kennt ihr auch alle aus eigener Erfahrung? Ich auch. Es gibt aber auch die Finsternis und die brennende Sonne. Ich glaube, das hat für jeden von uns schon eine andere Qualität. Aber ich möchte nochmal auf Helligkeit und Schatten zurückkommen. Und für mich ist das so was wie Schein, oder ich könnte es übersetzen auch, wie Schein und Sein. Und das betrifft uns jetzt doch ganz persönlich. Und so wie wir erzogen worden sind, scheinen wir ja immer nur oder lassen wir möglichst immer nur unsere hellen Seiten durchscheinen und unsere Schattenseiten, das Dunkle, was wir alle ja auch in uns haben, versuchen wir zumindest zu verbergen. Und ganz vielen von uns ist es ja schon gar nicht mehr bewusst, dass jeder von uns auch die Schattenseiten hat. Und da fange ich wirklich bei mir selber an und bitte auch jeden von euch, mal in die Selbstreflexion zu gehen. Und ich denke, wir sind da als Gruppe ein ganzes Stück weiter als so viele Menschen, die jetzt in treuem Glauben immer noch den Anordnungen von Machthabern Folge leisten. Und darauf möchte ich jetzt zu sprechen kommen, wie das wohl alles im Hintergrund ist. Und da möchte ich fragen, könnte es denn sein, dass es da noch eine ganz andere Agenda im Hintergrund gibt? Warum wir diese Ignoranz und das Nichtwissen wollen von Politikern, von Institutionen gar nicht fassen können. Und wir können es auch nicht fassen, weil auch das sind nur Puppets on a String. Das heißt, das sind Marionetten. Und was regiert denn eigentlich im Hintergrund? Da gibt es gute Erkenntnisse drüber, hauptsächlich im angloamerikanischen Sprachraum. Und die Erkenntnis ist, dass es Technokraten sind, das heißt also Wissenschaftler, Techniker, Menschen mit ganz viel Geld im Hintergrund, die wirklich alles ermöglichen können, die unsere Welt erstmal gar nicht in einem schlechten Sinne, sondern im neutralen Sinne, unsere Welt ohne Ansehen der Befindlichkeiten irgendwelcher Menschen einfach nur gut durchstrukturieren und steuern möchten. Das heißt, produzieren für jeden von uns und die Waren für jeden von uns, für jedes Volk, für jede kleine Identität und für uns persönlich an den richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt zu bringen. Das ist eigentlich so das Konzept, was dahinter steht. Und das geht natürlich nur mit einer guten Infrastruktur, und das haben wir jetzt in der Krise erlebt. Dazu gehören auch die Flugzeuge. Wir haben erlebt, dass Produktionsketten zusammengebrochen sind. So, das ist die neutrale Schilderung. Aber was das Problematische daran ist, dass diese Technokraten, Wissenschaftler, da sind auch viele Deutsche im Ausland dabei, und letztendlich die Geldgeber, die Finanziers, wie ein Bill Gates und Soros und andere, dass die in der Tat kein Interesse an unserer Gesundheit und an unserer Befindlichkeit haben. Nicht im positiven Sinne, auch nicht im negativen Sinne. Das möchte ich erstmal so darstellen. Aber wozu führt das? Das führt dann dazu, dass Menschen, die in diesem System arbeiten, auch nicht als Menschen wahrgenommen und behandelt werden, sondern einfach als Rädchen im Getriebe gesehen werden. Und da möchte ich doch mal fragen, welche aus den Berufsgruppen, die uns jetzt bekannt sind, welche sind es denn, die da immer besonders gut funktionieren? Sind es die Ärzte? Sind es die Lehrer? Sind es andere systemrelevante und stützende oder auch zerstörende Gruppen? Ja, ihr könnt ja mal leise weiterdenken, wen ihr da alles im Sinn hat. Und wenn mir jemand sagt, ich erfülle nur meine Pflicht, dann heißt es für mich, da steht kein Mensch vor mir, sondern da steht ein Befehlsempfänger und im schlimmsten Fall auch ein Erfüllungsgehilfe vor mir. Und das ist gewollt. Das heißt, das ist systemisch oder wird systemisch gebraucht, nämlich letztendlich die Entmenschlichung, dass eine Welt, wie auf dem Schachbrett skizziert, dann reibungslos ohne Emotionen und Befindlichkeiten überhaupt funktionieren kann. Und ich habe heute, es gibt ja keine Zufälle, ich habe dann also einen Link aus einer Vernetzung aufgemacht und da steht drin, Entlarvung des okkulten Rituals der Corona-Initiation. Jetzt weiß jeder von uns, was ist eine Initiation. Das ist zum Beispiel die Taufe im kirchlichen Bereich. Das ist die Firmung. Was ist es sonst? Denken wir an Urvölker, wie die ihre jungen Männer vor allen Dingen initiieren. Denken wir aber auch in bestimmten Teilen der Welt an Beschneidungen. Wir haben alle unsere Initiationsriten. Und sei es nur, dass wir zu hören bekommen, leiste erstmal was, dann bist der erste Mensch hier bei uns in Deutschland. Ja? Okay, gehen wir mal ein bisschen weiter. Hier in dem Artikel steht, die ganze Welt nimmt an einem okkulten Ritual der Corona-Initiation teil. Und ich möchte es wirklich zur Diskussion stellen. Es soll einfach eine Anregung sein und auch ein bisschen ein Aufreger, um mal über die ganzen Hintergründe nachzudenken, dann müssen wir uns nicht der Einzelheiten der Corona-Krise, wie sie hier bei uns läuft, aufhängen. Wohl, denke ich, wenn wir konstatieren, dass Deutschland und deutsche Menschen, ich sage jetzt mal Menschen, wie immer besonders sorgfältig, gründlich und auch ausdauernd sind, Maßnahmen zu kreieren und umzusetzen. Und in dem Sinne ist Deutschland leider wieder mal Vorreiter für die ganze Welt. Aber nicht alleine, sondern in Zusammenarbeit mit der Johns Hopkins Universität und anderen, ich sage einfach mal, Meinungsführern und auch Geldgebern. Was sind denn jetzt so die einzelnen Teile eines solchen Initiationsrituals? Also hier bei uns in der Quarantäne und Lockdown das Händewaschen, das Maskentragen, die soziale Distanzierung und mehr. Und das ist ganz geschickt in diese aktuelle Schein- oder Plandemie eingepasst worden. Und das sind Strategien, die zur Erhaltung oder zur Wiederherstellung der öffentlichen Gesundheit deklariert worden sind. Ja, Luzifer lässt grüßen und die Versuchung damit machen auch. Und wir sollten uns das vormachen. Genau das ist seit Jahren akribisch vorbereitet worden, mit der Schweinegrippe, mit SARS-1, mit MERS. Das waren so die dezenten Versuche, die das schon mal angedeutet haben. Nur wir waren damals nicht aufgewacht, auch ich nicht, als Betriebsärztin. Ich habe also damals noch kräftig mitgemacht bei der Schweinegrippe und wir haben Tamiflu eingelagert in den Betrieben etc. Also da war ich wirklich noch einfach dumm und nicht aufgewacht. Die Technokraten, die die Welt regieren, die werden auch als Verschwörer der neuen Weltordnung bezeichnet. Im Gegensatz zu uns Verschwörungstheoretikern, die wir mundtot gemacht werden sollen. Wir werden ja nur als Theoretiker bezeichnet, aber das sind die echten Verschwörer, die sich zusammengetan haben, um ihr eigenes riesengroßes Rad zu drehen und ihr eigenes Spiel zu spielen. Es ist also das Ziel, dass die Menschen aus ihren normalen Lebensweisen herausgenommen werden, dass man sie bricht, um Unterwerfung zu erzeugen, wie jetzt mit der Maskenverpflichtung dieser Unsinnigen, um sie dann nach dem Vorbild der Anführer umzugestalten und sie in eine sogenannte neue Normalität hineinzuführen. Überlegt einfach mal, ob euch das irgendwo schlüssig erscheint und ob ihr vielleicht selber Beweise dafür findet, dass es so sein könnte. Und als ich diesen Artikel heute so gelesen habe, kam mir in den Sinn, meine, das kennen wir doch von Sekten, dass solche Rituale durchgeführt werden und die Menschen sich aus den Sektenfängen nur ganz schwer noch befreien können. Also verzeihen wir es doch unseren Mitmenschen, wenn die noch nicht so aufgewacht sind wie wir. Also, der erste Punkt für solche Rituale ist immer die Isolation, dient dazu, den Aneingeweihten von der weltlichen der Welt oder den weltlichen Angelegenheiten seines Lebens zu trennen. Das haben wir erlebt im Lockdown. In anderen Sekten werden die Leute in dunkle Höhlen geschickt. Ihr kennt es auch von schamanischen Ritualen zum Beispiel. Da erlebt man Ähnliches. Letztendlich ist es so, dass erstmal der sensorische Entzug praktiziert wird. Das heißt, es soll möglichst wenig normale Reize und natürliche Reize auf den Menschen einwirken, damit er erstmal völlig entwurzelt wird. Und diejenigen, die sich der Situation bewusst waren, die haben dann auch Widersprüche in dieser Isolation festgestellt. Denn das Wort Quarantäne zum Beispiel bedeutet ein Zustand, ein Zeitraum oder ein Ort der Isolation, in dem Menschen oder Tiere von anderswo eingetroffen sind, zum Beispiel vom Mond oder an einer infektiösen ansteckenden Krankheit ausgesetzt und untergebracht werden. Man kann also nach dieser Definition gar keine gesunden Menschen in Quarantäne schicken, sondern man muss immer die Kranken und Infizierten oder die, bei denen man das nicht weiß, in Quarantäne schicken. Also die Agenda bestand wirklich darin, Menschen mit allen Mitteln, die notwendig sind, um diesen ersten Schritt der Initiation zu erreichen, zu isolieren. Das nächste Ritual ist das Händewaschen. Und das hat inzwischen, wenn ich jetzt auch an die Verordnungen von Seiten der Schulleitungen denke, einen zwanghaften Charakter, dieses Händewaschen. Im Allgemeinen ist es ja eine sehr gute hygienische Maßnahme, nämlich dann, wenn man wirklich Dreck an den Händen hat. Ja, aber nicht, wenn ich jetzt in eine Schule hineingehe oder in einen Kindergarten gehe oder vielleicht an meinen Rucksack gehe im Kindergarten, dass das Kind sich dann ständig die Hände waschen und sogar desinfizieren muss. Für mich erfüllt es den Tatbestand der Körperverletzung. Was passiert denn? Was passiert denn bei der Händedesinfektion? Also als Arbeitsmedizinerin kann ich euch das sehr genau sagen. Da wird der komplette Säureschutzmantel zerstört. Und der Haut. Und unsere Haut ist die erste Barriere gegen Dreck, Keime und Umweltgifte, dass die nicht in unseren Körper eindringen. Warum, bitteschön, mutet will man das unseren Kindern antun? Ich als Mutter würde auf die Barrikaden gehen. Ja, und symbolisch steht hier, erinnert das Händewaschen an die biblische Geschichte von Pontius Pilatus, der sich die Hände wusch in Bezug auf das Schicksal von Jesus von Nazareth und sich weigerte, ihn entweder zu bestrafen oder freizulassen. Also, aus dieser Perspektive geht es beim Händewaschen um Ablehnung. Aber wer oder was soll denn hier abgelehnt werden? Die alte Normalität? Es hat ja schon was, ja, Zauberhaftes, wenn die Menschen aufwachen tatsächlich, dass unsere alte Normalität weiter nicht das Gelbe vom Ei war, sondern dass die ein Stück weit sinnentleert war, dass es da um Ablenkung ging, und zwar um Ablenkung vom Wesentlichen, nicht nur vom Wesentlichen in unserem Leben, sondern auch vom Wesentlichen der Transformation, nämlich dem Tod zum Beispiel. Das nächste Ritual der Corona-Initiation ist das Tragen von Masken. Und das bedeutet schlichtweg Zensur, Unterwerfung, Entmenschlichung und Erzeugen von alternativen Personen oder sogar multiplen Persönlichkeiten. Es gibt da so ein paar Filme, wer ihn kennt, Kubrick, Eyes Wide Shut, eine satanische Sexorgie. Ja, und das steht einfach wirklich mit dem unglaublichen Thema im Zusammenhang des satanischen rituellen Missbrauchs und der Gedankenkontrolle, Mindkontrolle, die nicht nur über 5G erreicht kann. Bei der Gedankenkontrolle setzt ein Handler Folter und Missbrauch ein, um das Opfer zu einer Dissoziation zu bringen. Dissoziation heißt, man wechselt in eine andere Szene, emotional, um körperlichen immensen Schmerz überhaupt aushalten zu können, der einem angetan wird. Und damit löst man das Opfer von seiner Realität ab. Und diese alten Egos, die da erzeugt werden, also mit der Dissoziation, die kennen die Existenz anderer Egos, also der anderen eigenen Persönlichkeit nicht. Und so können Opfer dann letztendlich programmiert werden. Das heißt, Dinge zu tun und sich nicht daran erinnern, als Sexsklave, als Mörder zum Beispiel. Ja, das sind so die schlimmsten Auswirkungen. Wenn es um Gedankenkontrolle geht, sind Masken also ein Symbol für die verborgenen Aspekte oder Persönlichkeiten unserer selbst, auf die die NWO, Neue Weltordnung-Kontrolleure, mit ihrer unterschwelligen Propaganda offensichtlich ab. Das Tragen einer Maske ist in vielerlei Hinsicht ein großes Thema. Auch in dem Artikel Demaskierung der Wahrheit. Studien zeigen nämlich, dass entmenschlichende Masken uns schwächen und nicht schützen. Da gibt es medizinische Gründe dafür, warum das Tragen einer Maske nutzlos ist oder sogar schädlich ist. Es gibt aber viele tiefe Schichten, wenn es um die rituellen Aspekte der Masken geht. Erstens beinhalten Masken, wie schon anfangs gesagt, Zensur, das Bedecken des Mundes, Nebelung. Die Unterdrückung einer freien Stimme, einer freien, lauten Stimme. Viele Menschen verstehe ich gar nicht, wenn die nicht ihre Maske ansprechen. Da merke ich, dass die Atemnot bekommen, tief einziehen und dann im Ausatmen gar nicht mehr laut sprechen können. Sie sind wirklich gehändigt. Zweitens symbolisieren Masken die Unterwerfung, den Verzicht auf den uneingeschränkten Zugang zur Atemluft, zu dem lebensnotwendigen Sauerstoff. Und da will uns jemand sagen, die Masken sind sinnvoll und wichtig. Und bei dieser ganzen Agenda geht es doch gar nicht um das Virus. Es geht einfach nur um Kontrolle und Unterwerfung erzeugen. und Masken erinnern uns doch auch an Roboter. Sie sind einfach entmenschlichen, diese Masken. Sie nehmen einem die Fähigkeit, vollständig in das Gesicht eines anderen Menschen zu sehen. Deswegen liebe ich auch die Ankündigung in München 089, zeig dein Lächeln. Masken schaffen Distanz und Trennung bei Menschen, erschweren uns die Kommunikation, gerade über unsere Körpersprache, über unsere Mimik. Und sie erschweren es jedem von uns, tatsächliche Empathie zu entwickeln. Da ja diese Empathie oft darauf beruht, dass wir den anderen Menschen wirklich ganzheitlich, eben mit seinem Gesicht, das er hat, wahrnehmen. Die nächste Corona-Initiation ist die soziale Distanzierung, was ja die normale oder die neue Normalität werden soll. Wenn sich ein solches Ritual dem Ende zuneigt, wird er eingeweiht in eine neue Denkweise und eine neue Art des Verhandelns. Er wird nach dem Bild seiner Handler oder Manipulatoren genau dieses Ritual durchgeführt und umgeformt. Und im Falle von Covid ist das Endziel, dass alle dauerhaft isoliert und voneinander getrennt sind und getestet, verfolgt, Kontakt nachverfolgt, beobachtet, überwacht, medikamentös behandelt und geimpft. Ja. Soziale Distanzierung, habe ich am Anfang an gesagt, ist in Wirklichkeit antisoziale Distanzierung. Es geht nur darum, die Menschlichkeit. Aus unserem Verhalten zu entfernen. Und genau das ist es, was erreicht werden soll, dass wir uns nicht mehr als Menschen begreifen, sondern wechselweise uns als gefährlich wahrnehmen, unberechenbar und gefährlich. Und das wollen wir hier alle. Die Zusammenfassung ist ganz einfach, dass etwas Neues entstehen soll. Aber ich persönlich plädiere dafür, dass wir entscheiden und gestalten, was Neues daraus wird. Wie Frau Dr. Börsig-Hober hat schon gesagt, das Neue ist bereits da. Also nehmen wir diese Chance wahr und gehen wirklich mit Bewusstheit, mit unserer Stärke, und mit unseren Vorstellungen damit um und gestalten diese neue Zeit so, wie wir sie haben möchten. Und da gibt es natürlich verschiedene Ebenen, die von einem Thema über Ziele, über Methoden, Programme reicht. Und für mich wichtig ist immer, wie bitte können wir den Menschen, die noch Angst haben und die sich unsicher fühlen, abholen. Und ich bin der Meinung nach wie vor, das nur im ganz persönlichen Gespräch. Und da bitte ich euch alle, nutzt euch selber, eure Persönlichkeit, euer Wissen, um andere Menschen vorsichtig da abzuholen, wo sie sind. Wir werden nie die Masse erreichen, auch mit Kundgebungen nicht. Wir sind heute über 50 Menschen hier, das finde ich toll. So viel waren wir, glaube ich, am Montagabend noch selten. Und ich freue mich sehr darüber. Und ihr seid alle Multiplikatoren. Also nutzt eure Möglichkeiten. Nehmt die anderen mit. Und zum Schluss, weil ich vorhin von Sekten gesprochen habe, möchte ich euch darauf hinweisen, dass es natürlich ganz böse, dunkle Seiten und auch Verhaltensweisen auf dieser Welt gibt. Ich habe dann noch mal zu satanischen Kulten auch gegoogelt und habe in L.A. einen Cannibal Club gefunden, könnt ihr mal googeln, von dem ich weiß aus anderen Quellen, dass die also tatsächlich Adrenochrom, sprich Blut von Menschen, anbieten, dass sehr bekannte Menschen dort auch finden. Was sie auf ihrer Homepage haben, schaut mal bitte dort unter Beschreibungen nach, ist, dass sie Angehörige, die verstorben sind, zu Mahlzeiten verarbeiten und das den Angehörigen anbieten, die möchten, dass ihre Verstorbenen in ihnen selber weiterleben. Sie sehen schon die Gefahr der Prionenkrankheiten übertragen, aber das nehmen wohl viele in Kauf. Und zu dem anderen Thema möchte ich euch heute Abend nichts mehr sagen. Bitte euch, wenn ihr das vertragt, recherchiert es bitte selber. Es entspricht, es sind keine Fantasien, es sind Horrorszenarien, die wir uns leider manchmal antun müssen, um tatsächlich zu wissen, wie große Geschichten unserer Menschheit ticken und was sie tatsächlich an kriminellen Taten vollbringen. Das soll uns aber nicht erschrecken, sondern wir werden unser Licht gegen einsetzen und soweit es uns möglich ist, solche Handlungen verhindern. Ja, und damit danke ich euch allen, dass ihr so tapfer in der Kälte und Dunkelheit ausgeharrt habt. Jetzt gehen wir wieder ins Licht, bitte.
Danke, Frau Dr. Sprühe, hervorragend. Genau, so ist es. Es ist die dunkle Seite, der Hintergrund, der so wirkt. Wir wissen es, genau. Und deshalb leben wir unser Menschsein. Das ist genau das, was uns ausmacht. Unser geistiges, spirituelles Sein, unser Menschsein, unser Fühlen, unser Denken. Und das ist unsere Stärke. Fühlen, Menschsein, unsere Seele. Und wo wir da dies vollziehen, weicht das Dunkel. Vielen Dank fürs Kommen. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend. Und wir sehen uns spätestens wieder am 28.09. Dankeschön.
Ich habe noch ein paar wenige Bücher von Professor Bhakti da, falls jemand noch Bedarf hat. Ihr wisst, die sind deutlich günstiger als im Buchhandel. Kann ich noch anbieten.
Klaus, bist du noch da?
Ja, ich sage schon mal ein ganz liebes Danke dir, Magdalena. Ja. Also es war ein schöner Abend mit drei gute übertragenen Vorträgen. Danke dafür schon mal.
Schön, sehr schön, das freut mich. Also einen schönen Abend euch. Bis dann. Ciao, ciao.
Danke, und wir telefonieren. Danke, ja, tschüss. Ja, liebe Zuhörer, und ich sage nochmal ein Dankeschön nach Murau, nach Bayern runter, organisiert von Frau Dr. Magdalena Börsekofer. Sie macht auch immer wieder interaktiv Sendungen, wollt ihr mehr auch über sie erfahren. Sie meldet sich immer wieder und macht dann auch ihre Sendung. Ich glaube, einen Sendetermin könnte man auch schon haben, ich bin mir da gar nicht so sicher. Aber das reichen wir dann gerne nach. Und nun nochmal den Jingle für euch, und diese Sendung wird es natürlich in der Aufzeichnung, und wir werden sie ins Archiv stellen auf OKTalk und auch unter dem Artikel dementsprechend, und macht mal einen Klick drauf und verteilt es, wenn es euch gefallen hat. Schickt es an euren Lieben. So, und nun Jingle ab und euch einen wunderschönen Abend. Guten Nächte, guten Morgen. Ihr seid im Archiv. Tschüss.
Radio Okie Talkie, Radio Okie.